Trost hier ein weltoffenes Unternehmen ist, wo alle Mitarbeiter willkommen sind, dass wir Vielfalt als Stärke, als Chance begreifen.
Es ist etwas, das top-down vorgelebt und glaubwürdig vermittelt werden muss.
Diversität, nicht das rosa-rote Einhorn, das einem Special Effekt daherkommt.
Was passiert denn schon alles Positives und wie kann ich meine Talente auch entsprechend ihres Talente gut einsetzen?
Postcast, die österreichische Post in ihrer Next Era. Über Pakete, Menschen und Innovationen.
Wir sind gelb, wir sind grün, wir sind bunt. In dieser Episode holen wir das Thema Diversität bei der österreichischen Post vor den Vorhang. Wir waren unterwegs, haben Stimmen eingefangen, Stimmung erlebt und dabei nachgefragt, was bedeutet Vielfalt im Alltag eines Unternehmens mit rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie wird aus Haltung gelebte Unternehmenskultur? Und warum steht Diversität für weit mehr als die Regenbogenflagge? Zum Auftakt hole ich mir Walter Oblin, den Generaldirektor der österreichischen Post AG, vors Mikrofon. Walter, bei der österreichischen Post arbeiten rund 30.000 Menschen aus über 100 Nationen. Da gibt es natürlich einen Mix aus den unterschiedlichsten Weltanschauungen und ein hohes Maß an kultureller Vielfalt. Wie verändert die Diversität deiner Meinung nach die Rolle einer modernen Arbeitgeberin, insbesondere in einer Branche, die früher sehr stark normiert war, auch heute noch sehr normiert ist?
Vielfalt, Diversität, Buntheit, wie auch immer wir es nennen wollen, ist Teil der Realität. Wir leben in einer bunten, vielfältigen Gesellschaft. Unsere 20.000 Mitarbeiterinnen in Österreich und umso mehr unsere 30.000 Mitarbeiterinnen international sind natürlich Abbild, auch ein Querschnitt dieser bunten Gesellschaft. Wir haben natürlich Mitarbeiter unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher sexueller Orientierung, Frauen, Männer, natürlich auch die Geschlechterfrage. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, einerseits anzuerkennen, das ist die Realität. Das ist auch die Realität unserer Kundenwelt, by the way. Und Vielfalt macht uns auch stärker. Diese unterschiedlichen Weltanschauungen, die auch wirklich als Stärke zu sehen und hier offen zu sein gegenüber den Menschen, wie sie sind, woher sie auch kommen, das versuchen wir in der Post zu leben.
Wie lebt ihr Diversität im Vorstand vor?
Gelebte Diversität beginnt zuallererst auch mit Einstellung und mit Haltung und beginnt, glaube ich, mit der Grundhaltung, dass jeder Mensch, unabhängig davon, wie er aussieht, welche Hauptfarbe er trägt, welche Sprache er als Muttersprache hat, dass der die gleichen Chancen bekommt und man mit der gleichen Wertschätzung und dem gleichen Respekt jedem Menschen gegenübergeht. Diese Haltung versuchen wir im Vorstand zu leben. Ich glaube, zum Zweiten versuchen wir auch mit Strukturen das Thema Diversität zu unterstützen. Wir haben in den letzten Jahren im Unternehmen verschiedene Netzwerkgruppen formiert, wo Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens in 6, 7 verschiedenen Themenfeldern sich regelmäßig austauschen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit, zum Thema Alter, also wie schaffen wir es, ein Unternehmen zu sein, wo auch ältere Menschen sich wertgeschätzt und wohlfühlen. Wie gehen wir mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen um? Und ich glaube, dass wir auch hier mit verschiedenen konkreten Maßnahmen auch strukturell ein Stück weitergekommen sind.
Frauen in Führung, das ist auch der Titel einer Netzwerkgruppe. Bis 2030 sollen ja 40% der Führungspositionen innerhalb der österreichischen Post durch Frauen bekleidet werden. Auf welcher Etappe dieser Zielerreichung befindet ihr euch aktuell?
Also ich würde sagen, wir sind da gut auf der Reise. Wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Die 40% ist in der Tat ein Ziel, ein Meilenstein, den wir relativ bald erreichen wollen. Am Ende muss ja das Ziel sein, hier in die Relation der Geschlechterverteilung, die ja irgendwie 50-50 ist, langfristig zu kommen. Aber wir kommen natürlich aus einer Historie, wo wesentlich mehr Männer in Führungspositionen waren. Aktuell sind wir so bei knapp 39%, haben die letzten Jahre jeweils so einen halben bis einen ganzen Prozentpunkt pro Jahr zugelegt. Also insofern sind wir da in einer guten Richtung unterwegs und ich glaube, mit knapp 40% brauchen wir uns nicht zu verstecken.
Eure Haltung strahlt nach außen durch. Ihr wart auch auf der Regenbogenparade mit einem Truck vertreten. Welche Vorteile siehst du denn, die durch die Diversität entstehen?
Vielfalt macht uns stärker, ja, und ich darf das noch einmal kurz ansprechen. Also in der Tat waren wir 2024 überhaupt zum ersten Mal als Post auf der Parade mit einem Truck unterwegs. Ich war auch persönlich da kurz mit dabei, war auch heuer mit dabei und habe da sehr viel positives Feedback auch bekommen, dass das ein ganz starkes Signal ist, dass die Post hier auch sowohl nach außen, aber eben auch nach innen sendet. Und ja, habe da auch heuer hier ganz viele spannende Gespräche mit Zustellerinnen, Kolleginnen aus dem Filialnetz, Kolleginnen aus der Unternehmenszentrale geführt. Die Wirkung, die wir mit diesem Signal erreichen wollen, ist, dass wir ein weltoffenes Unternehmen sind, wo eben Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Einstellung willkommen sind.
Apropos Regenbogenparade. Dort habe ich mich mit meinem Mikrofon auf den Post-Truck begeben und die Post-Party-Crowd gefragt, wie sie das finden, dass die österreichische Post bei der Regenbogenparade dabei ist.
Das finde ich extrem toll und da bin ich auch wirklich sehr stolz drauf, ein Teil von der Post zu sein.
Das ist extrem cool, also wirklich, du merkst, alle sind zusammen, alle sind ein Team, genauso wie die Post.
Mega, dass die Post so offen ist und das ist einfach, ich sage mal, in dem Zeitalter, es gehört dazu. Und ich finde es einfach nur mega, dass die Post so sozial ist, dass sie das unterstützt.
Ja, ich finde das extrem wichtig und gut und das ist der Grund, warum ich überhaupt noch bei der Post bin, weil die Post sie in den letzten Jahren so stark verändert hat in eine Richtung, wo ich sage, wir zeigen etwas, was wichtig ist.
Perfekt, genau so gehört es. Immer Haltung sein, immer stolz drauf sein, wo man herkennt, nur was man ist. Das ist das Wichtigste. Und wir sind alle Menschen und dafür steht die Post, dass wir alle dazugehören und dass wir zusammengehören.
Ganz nach dem Motto Happy Pride, wieder zurück in unserem Deep Dive. Walter, welche größten Chancen ergeben sich durch gelebte Vielfalt? Und wenn wir über Chancen reden, müssen wir aber wohl oder übel auch über Barrieren reden. Gibt es da Barrieren, die du noch siehst?
Lass uns zuerst über die Chancen sprechen. Vielfalt führt dazu, dass man Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln begegnet, unterschiedliche Perspektiven auf bestimmte Themen hat. Allein die Vielfalt unserer Sprachen ist in einer Gesellschaft, die natürlich auch einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund hat, eine enorme Stärke, wenn wir in einer Filiale auch unterschiedliche Menschen haben, die auch die Sprache unserer Kundinnen sprechen, dann ist das ein großer Vorteil. Als Unternehmen, das in 14 Ländern präsent ist, mit Paketzustellnetzen, mit Gesellschaften, ist auch diese Vielfalt eine große Stärke, hilft uns auch im Verständnis unterschiedlicher Kulturen, hilft uns, wenn wir in die Türkei fahren, hier und dort mit unseren Kolleginnen zu sprechen, glaube ich, auch wesentlich schneller zu connecten. Also ich glaube, viele Chancen und Vielfalt macht uns ganz sicherlich stärker. Aber natürlich gibt es hier eine Reihe von Barrieren und Herausforderungen. Unsere tradierten Verhaltensweisen, Wertvorstellungen, die wir zumindest die Älteren unter uns vielleicht auch mitbekommen haben. Ja, ich glaube, wir arbeiten nach wie vor daran, dass es nicht nur weiße Männer sind, die hier im Vordergrund stehen, sondern dass hier eben alle auch die gleichen Chancen haben und da haben wir noch ein Stück des Weges zu gehen.
Dass die gesamte Vielfalt auch sichtbar wird. Wie hast du bzw. wie habt ihr es geschafft, in Vergangenheit die Diversität vom Papier, wie sie eben strategisch mal integriert wurde, tatsächlich ins Erleben zu bringen?
Am Ende ist es eine Mischung aus Verhalten, das bei der Spitze beginnt, gewisse Signale auch, die man setzt, auch als Vorstand. Wenn ich als Generaldirektor auf einer Pride teilnehme, dann ist das ein gewisses Signal, das man setzen kann oder auch nicht setzen kann. Ich habe mich entschlossen, es zu setzen, weil ich es für wichtig fand, hier auch ein Signal zu setzen, eben dass die Post hier ein weltoffenes Unternehmen ist, wo alle Mitarbeiter willkommen sind, dass wir Vielfalt als Stärke, als Chance begreifen. Ja, und dann geht es um verschiedene strukturelle Maßnahmen, angefangen von Kinderbetreuung über Sprachunterricht für Kolleginnen, die eben nicht aus Österreich kommen. Wir haben mittlerweile Tools, um hier auch Sprachbarrieren zu überwinden, bis hin zu verschiedensten Maßnahmen, die Menschen mit Behinderungen, auch die Integration bei uns im Arbeitsleben erleichtern. Ich möchte da vielleicht auch nochmal unser Du-Wort ansprechen, das wir vor 4 Jahren im Unternehmen eingeführt haben, das natürlich auch Barrieren über Hierarchien, über Bereiche, aber auch über unterschiedliche Kulturen hinweg abbaut. Der Vielfalt an Maßnahmen hilft dann auch, mit Vielfalt besser umzugehen.
Ein wichtiges Element, um die Diversität ins Erleben zu bringen, ist die Kommunikation. Also habe ich Manuela Bruck, sie ist die Bereichsleiterin der Unternehmenskommunikation der Post, vors Mikrofon gebeten. Wir sind gelb, wir sind grün, wir sind bunt. Manuela, das ist eine schöne Headline. Was macht eine bunte Post tatsächlich aus?
Wir alle machen die bunte Post aus. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Das heißt, es geht um jeden einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Es geht auch um die gesamten Unternehmenswerte, auch um Nachhaltigkeit und alle Dimensionen der Diversität. Das heißt, das Bunte ist mehr als nur eine Farbenzusammenschau. Es ist eigentlich mehr als die Summe seiner Teile.
Wie gelingt es euch denn auch die Diversität intern auszurollen, also vor allem über die Kommunikation bei den Menschen zu verankern, sie ins Erleben zu bekommen und zwar von der Unternehmenszentrale in Wien bis nach Vorarlberg?
Tatsächlich ist die Fläche, die Breite unserer Unternehmensstandorte und damit unserer Kolleginnen eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz muss man mal starten und wir haben ja schon vor einigen Jahren gestartet. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man intern startet. Die Glaubwürdigkeit entsteht nur über Erlebnisse, wie du sagst, und über das eigene Erleben. Dann nach und nach kann man immer breiter werden, kommunikativ und auch räumlich. Das heißt, wir haben hier in der Zentrale gestartet, einfach auch, weil es das nächstgelegene war für uns und hier sich auch mal das Ganze angefühlt hat. Man muss es mal anfühlen, wie ist das, wie funktioniert das. Ein großer Durchstarter war unser generelles Du-Wort. Das hat einfach einen glaubwürdiges Zusammenrücken von allen untereinander gebracht. Wenn du zu deinem Chef, zum Generaldirektor oder umgekehrt zu jedem Mitarbeiter ganz einfach du sagst, das baut tatsächlich Hierarchien ab und schafft Glaubwürdigkeit. Das heißt, das war mal ein wichtiger Startpunkt.
Das menschelt dann auch sehr, wenn man einfach mal zum Generaldirektor auch du sagen darf. Du hast jetzt schon von diesem starken Miteinander gesprochen, was natürlich einhergeht mit der Unternehmenskultur. Wie lange hat es denn gebraucht, so eine starke Unternehmenskultur zu entwickeln und dass die Menschen die auch wirklich leben?
Ich glaube, das hört nie auf und das ist auch nie fertig und hat es wahrscheinlich auch schon länger gegeben, als wir gedacht hatten, es zu entwickeln. Das heißt, das ist etwas, wie man so schön sagt, dass man sehr stark über die Bande spielen muss. Du kannst nicht Kultur verordnen und auch nicht Kultur einführen, aber du kannst etwas dazu beitragen und du kannst den Dingen Namen geben, es aussprechen, es in Worte fassen, es in Bilder bringen und in Aktionen umsetzen. Und damit macht man vieles sichtbar, greifbar, erlebbar, das vielleicht sowieso schon da ist. Und diese Kombination aus Dingen erlebbar, spürbar, sichtbar machen plus über Jahre kontinuierlich dran zu bleiben, bringt sicher einen spürbaren Fortschritt.
Ich habe kürzlich auf einem HR-Event gehört, Kultur gibt's immer. Es ist nur die Frage, ob das die richtige Kultur ist, die man haben will. Und ihr habt dann an einem bestimmten Zeitpunkt den Entschluss gefasst, jetzt starten wir wollen eine bestimmte Kultur entwickeln. Wann war da so der Moment? Wer hat da diese Initiative gestartet?
Jetzt hatten wir ja ein großes neues Strategieprogramm, das wir jetzt erarbeitet haben. Und davor, ich glaube, das war im November 2021, hatten wir ein Strategie-Update. Und dann ist uns auch mit dem Vorstand und dem Führungsteam einfach klar geworden, hey, da gibt es auch noch etwas, das dazugehört. Und da war der richtige Zeitpunkt, über Kultur zu sprechen. Das heißt, das ist auch entstanden, weil es der richtige Zeitpunkt war. Und das Wesentliche ist, genau wie du sagst, es gibt immer Kultur. Es gibt ja auch dieses berühmte Bild des Eisbergs. Die Frage ist immer, was ist formelle Ebene, was ist informelle Ebene, was muss man wissen, wie es geht. Das sind alles Kulturelemente, die es eben gibt. Und ich glaube, der Punkt ist, wie auch schon vorher erwähnt, es in Worte zu fassen, es sichtbar, transparent zu machen und vor allem auch die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Und das haben wir über ein Kulturbarometer gemacht. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, Kulturelemente dann in Schlagworte, in Richtungen zusammenzufassen. Da haben wir ein Harvard-Kompetenzmodell angewandt und haben einmal die bestehende Kultur versucht, in diese Dimensionen einzuteilen. Einteilen klingt immer so, als würde man jemanden in ein Kästchen stecken. Aber letztlich ist es ein Zusammenaggregieren und dieses Reduce to the Max. Was ist es jetzt in einem Wort? Das ist immer schwierig und auch nie ganz korrekt, aber wichtig. Und von da an sind wir dann den nächsten Schritt gegangen. Was ist denn diese Zielkultur? Und es ist bewusst eine Zielkultur, weil, wie gesagt, Dinge kann man nicht verordnen und die müssen auch entstehen. Wir haben dann auch noch on top dem Ganzen unsere eigenen Definitionen gegeben. Das heißt, wir haben das, was es gibt von Harvard und was einfach wir auch schon andere kluge Köpfe erarbeitet haben, mit dem Postherz versehen. Und da kommt es auf jedes Wort an und das haben wir auch in einem breiteren Prozess erarbeitet. Wir haben sie über die MitarbeiterInnenbefragung gelauncht, abgefragt und Workshops gemacht und einfach die ganze Bandbreite an kommunikativen Elementen und Zusammenarbeitselementen eingesetzt.
Und das ist jetzt die gelbe Post-DNA, wenn man das so sagen darf. Was sind denn aus deiner Sicht so die drei kommunikativen Zutaten, die es für eine glaubwürdige, funktionierende Diversity-Kommunikation braucht?
Das Wichtigste ist das interne Starten. Das heißt, auf keinen Fall zu schnell mit irgendwelchen kommunikativen Highlights nach außen gehen, die einfach in den luftleeren Raum gehen. Das ist aus meiner Sicht ein Kardinalfehler. Das heißt, man muss intern starten und es muss der Tone from the top sein. Das heißt, es ist etwas, das top-down vorgelebt und glaubwürdig vermittelt werden muss. Die Leute spüren sofort, ob etwas authentisch ist oder nicht. Und dann dran zu bleiben und, wie gesagt, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Das heißt, es sind unterschiedliche Stadien bei sich selbst, bei seinem Leben, und das wirkt sich auch auf die Kultur aus. Das ist aber gut so. Und letztlich geht es auch darum, die Menschen an den verschiedenen Entry Points zu ihrer Person abzuholen. Manche reflektieren mehr auf Sprache, andere mehr auf Bilder, die Dritten auf Events oder auf Inszenierungen. Also je nachdem, wo man abholbar ist, und deshalb muss man ein breites Spektrum an kommunikativen Maßnahmen einsetzen.
Wie wichtig ist denn Storytelling im Kontext von Diversität, und gibt es da eine ganz besondere Geschichte, die du nicht mehr vergessen kannst?
Storytelling ist eine tolle Sache. Ich muss sagen, das ist doch der Punkt, an den kommen wir jetzt. Da sind wir noch nicht. Es ist doch etwas, vor dem ich großen Respekt habe, weil wenn es auch um persönliche Stories geht, gerade in verschiedenen Diversitätsdimensionen gibt es auch Erfahrungen anderer Unternehmen, dass man auch aufpassen muss, dass Menschen, deren Story erzählt wird, dass die in diesem Zeitalter, in dem wir leben, nicht auch mal attackiert, angegriffen oder irgendwie negativ konfrontiert werden. Da ist oft Anonymität besser, was fast ein bisschen traurig ist. Das heißt, da vor dem Storytelling in Bezug auf einzelne Geschichten sind wir eher noch am Anfang. Insgesamt glaube ich, dass wir einfach unsere gesamthaften Themen gut in hier einbringen können. Beispiel mit unseren vielen Nationen, mit über 6000 Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten. Also einfach über Fakten kannst du auch Geschichten erzählen, die du dann erlebbar machst. Und ein Highlight war sicherlich das Gelbe Kochbuch, das sowohl in der Dimension der Diversität, Ethnie und Herkunft angedacht wurde, als auch bei uns im Kommunikationsteam. Das heißt, das hat sich getroffen und gemeinsam haben wir es umgesetzt, und das ist so etwas, übers Essen kommen die Menschen zusammen.
Was für eine schöne Metapher. Viele unterschiedliche Menschen treffen auch im Logistikzentrum Karlsdorf zusammen. Hier habe ich Gruppenleiter Demir gefragt, welche Vorteile und Besonderheiten die Diversität bei ihm im Berufsalltag mit sich bringt.
Die Ansichtsweisen von jedem Einzelnen ist dermaßen unterschiedlich, dass man sich hier für die Arbeit die effektivste Variante natürlich dann rausholt. Innerhalb der Gruppe ist auch Diversität sehr willkommen, weil jemand von außen kommend fühlt sich dann sofort hier willkommen.
Sehr willkommen habe ich mich auch gleich im Postkundinnen-Service-Center in Graz gefühlt. Hier arbeitet Elke, und auch sie habe ich gefragt, wie sehr ein diverses Team im persönlichen sowie auch im beruflichen Kontext bereichert.
Persönlich finde ich es wahnsinnig spannend, lustig, motivierend. Beruflich sehr reflektierend, weil durch diese unterschiedlichen Charakteren und diese Diversität und gleichzeitig ja um diese enorme Menschlichkeit, die wirklich um diese Wertschätzung, man reflektiert das nach außen.
Das hört sich nach einem großen Mehrwert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auch für die Kundinnen und Kunden an. Jetzt will ich noch von Andrea, der Leiterin für Qualität, Prozesse und Informationsmanagement im Postkundinnen-Service, wissen, welchen USP die Diversität aus Ihrer Sicht hat.
Man muss sich halt vorstellen, wenn wir alle Fähigkeiten, die wir alle haben, in einen Topf wirft, und das tun wir auch jeden Tag, dann haben wir eine Schatzkiste, die halt unendlich groß ist. Und es gilt im Grunde nur darauf zu schauen, dass wir quasi unsere Fähigkeiten sehen und alles, was da ist. Und dann funktioniert das.
Das bringt mich auch gleich direkt zu HR, zu Martina Mader. Sie ist stellvertretende Personalleiterin der Österreichischen Post und verantwortet zudem Global HR and Mobility. Martina, wann hast du dir zuletzt gedacht, genau deshalb lohnt sich unser Einsatz für Vielfalt in der Post?
Ich freue mich immer sehr, wenn sich Menschen weiterentwickeln, egal welcher Herkunft, welchen Alters, welchen Geschlechts oder anderer Diversitätsmerkmale. Und so freut es mich konkret zum Beispiel, wenn ich durchs Logistikzentrum gehe und ich treffe einen ehemaligen Lehrling mit zum Beispiel mit Migrationshintergrund, der mir dann gerade stolz berichtet von einem Aufstieg zur Teamleitung zum Beispiel. Oder wenn ich eine Kollegin treffe, die gerade aus der Karenz zurückgekommen ist und mir erzählt, dass sie gerade ein tolles Projekt leitet, dass sie Momente wo ich dann auch merke, es zahlt sich aus, einfach in die Diversität zu investieren und das bereitet mir besondere Freude. Aber es geht natürlich auch noch breiter und da geht nicht nur um die Weiterentwicklung, sondern ich glaube auch, dass man in inklusiven Teams auch bessere Ideen findet, sich gegenseitig befruchtet und das auch ein ganz ein wichtiger Mehrwert ist.
Und Diversität ist ja auch so vielfältig, wir haben da so viele Parameter, die reinspielen, zum Beispiel ja auch das Thema Frauen, vor allem in Führungsrollen. Aktuell liegt er bei einem Prozentsatz von rund 39% von Frauen in Führungspositionen. Das Ziel ist es, 2030 40% zu haben. Welchen Hebel gibt es denn, um das Ziel auch tatsächlich zu erreichen?
Ja, wie man oft weiß, auch vom Sport, die letzten Meter sind oft die schwierigsten. Insofern müssen wir da tatsächlich sehr konsequent auch dranbleiben. Da ist viel passiert schon in der Vergangenheit. Zum Thema Frauen beginnt es natürlich schon bei den Bewerbungen, das heißt eine Chancengleichheit zu schaffen im Bewerbungsprozess. Wir haben in der Post zum Beispiel auch unsere Stellenanzeigen überarbeitet, um sie noch freundlicher und inklusiver zu gestalten. Auch bei unseren Personalentwicklungsprogrammen achten wir sehr darauf. Als ein Beispiel bei unserem Exzellenzprogramm, also eines unserer Talenteprogramme, schauen wir darauf, dass immer mindestens 50% der Teilnehmer auch Frauen sind, um da eben auch schon vorzusorgen, genug Frauen zu haben, die dann auch in die Führungspositionen kommen, auch gut vorbereitet in diese Rollen kommen. Und da gibt es an vielen Stellschrauben zu drehen. Flexibilität der Arbeitszeit ist natürlich wichtig. Wir wissen, da ist auch noch ein Stück zu gehen. Wir möchten gern dranbleiben, um dieses Ziel gut zu erreichen.
Du hast jetzt die Unternehmenskultur angesprochen. Die verspüre ich bei der Post als eine sehr positive und starke. Aber das kommt ja auch nicht von irgendwo. Das hat schon viel Anstrengung gebraucht, damit ihr da seid, wo ihr heute steht. Wie hat sich die Unternehmenskultur in den letzten Jahren so entwickelt? Was waren da so die wichtigen Meilensteine, um an dieses Ziel, wo ihr heute seid, zu gelangen?
Wir haben hier 2021 gestartet, die Unternehmenskultur bewusst auch nochmal zu reformieren. Das hat gestartet mit dem Top-Management. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. It starts at the top, wie wir wissen, dass auch die Vorstände dahinter stehen. Aber natürlich auch mit einer starken Einbindung der Mitarbeiter. Das heißt, da gab es auch viele Workshops. Wir haben uns zu Beginn mit dem Zielbild, mit Definitionen beschäftigt und sind dann sehr schnell auch ins Doing gekommen, in Workshops zu diskutieren, wie können wir dieses Zielbild, mehr Freude an der Arbeit, den Sinn auch zu erklären, wie können wir auch hier zu einer guten Leistung kommen mit Empowerment und welche Schritte sind hier notwendig. Und wir haben dann auch Umfragen gemacht und uns konkrete Ziele und Maßnahmen gesetzt, um das zu verbessern. Sei es jetzt auch durch Schulungen, Führungskräfteschulungen, Positive Leadership, entsprechend da auch das Mindset zu stärken.
Vielleicht kannst du ein, zwei Ansätze von Positive Leadership aus der positiven Psychologie hervorheben, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben willst?
Ja, ich denke, das hängt auch sehr stark mit dem Thema zusammen, dass du gesagt hast, Diversität, das heißt auch in den Teams die Stärken zu stärken und sich nicht nur auf die Schwächen zu fokussieren. Wir wissen im Alltag, uns fallen schnell mal die Fehler auf, gleichzeitig aber auch zu sagen, was passiert denn schon alles Positives und wie kann ich meine Talente auch entsprechend ihres Talente gut einsetzen. Das heißt natürlich, dass man genauso Kritisches anspricht. Wie wir wissen, der Ton macht die Musik. Es geht darum, sozusagen auch einen positiven Leadership-Aspekt hier in die Führung hineinzubringen.
Wie wichtig ist denn die Unternehmenskultur für die Diversität und vice versa?
Das hängt untrennbar zusammen. Also das eine geht nicht ohne dem anderen. Wir haben das auch bewusst in unsere Definitionen der positiven Unternehmenskultur mit einbezogen. Es geht einfach Hand in Hand. Beides, Kultur, Diversität, sind einfach zu Must-Haves geworden. Das war noch vor 20 Jahren ganz anders. Da war das mehr so ein Nice-to-have. Aber ich denke, man kann das auch wirklich in harten Zahlen messen. Man sieht es am Engagement der Mitarbeiter, Themen wie Fluktuation, dass das immer wichtiger wird und tatsächlich auch einen Impact hat.
Von der Vergangenheit und vom Hier und Jetzt blicken wir gemeinsam in die Zukunft. Ihr habt kürzlich eure neue Strategie, LEAD 2030 heißt sie, veröffentlicht. Welche Rolle spielt denn dort die Unternehmenskultur und gibt es da neue Aspekte hinsichtlich Kultur und Diversität?
Absolut spielt das eine wichtige Rolle, im Sinne auch One Group, also mit unseren Tochtergesellschaften auch international gesehen. Das ist etwas, das man von außen ja oft gar nicht weiß. Die Post wird als sehr österreichisch wahrgenommen, selbstverständlich. Wir sind tatsächlich ein internationaler Konzern und das gilt es auch zukünftig noch besser zu stärken und auch HR-seitig gut zu begleiten. Wir haben schon gestartet mit einem Kulturprozess auch in der Türkei und in der Slowakei, sind da noch sehr am Anfang. Das heißt, das wird uns auch die nächsten Jahre auch noch stark begleiten. Das Ziel ist, dass wir innerhalb unserer Gruppe gewisse Grundwerte haben, die wir teilen, aber natürlich auch eine starke Individualität zulassen und auch eine Kultur schaffen, wo sich die einzelnen Länder dann auch gut wiederfinden können.
Wie geht ihr da jetzt vor in dieser Internationalisierungsstrategie, dass da HR einfach auch zentralisiert wird, gebündelt wird? Wie kann man so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine Unternehmenskultur eingliedern?
Das geht natürlich nur dann, wenn viele gemeinsam an einem Strang ziehen, ganz klar. Das braucht auch natürlich Führungskräfte in der Fläche, die hier sehr stark unterstützen, die wir auch versuchen zu unterstützen, weil diese große Diversität und Dezentralität natürlich auch eine Herausforderung ist bei all diesen Themen. Ich würde sagen, wir sind auf einem Weg, da bleibt immer was zu tun. Man kann sich immer noch verbessern, gar keine Frage. Das gut auch mitzubegleiten, ist das, was wir zukünftig auch machen wollen, auch die Mobilität im Unternehmen zu steigern. Das heißt auch, mehr Auslandsaufenthalte zu fördern, um da auch das gemeinsame Verständnis füreinander gut zu schaffen.
Jetzt geht es ja noch darum, dass wir das auch wirklich unter die Menschen bekommen. Wie macht ihr das? Gibt es da eigene Personen, die die Kultur versuchen, in die Breite zu tragen?
Ja, das sind unsere KulturbotschafterInnen, die sehr, sehr wichtig für uns sind und auch das Sprachrohr in die Fläche. Das heißt, das sind Personen, die zusätzlich zu ihrem Job sich speziell um das Thema Kultur in ihrer Einheit kümmern, uns auch Feedback geben, woran wir arbeiten sollten und gleichzeitig auch Informationsträger sind in die Fläche. Die treffen wir regelmäßig, tauschen uns mit ihnen aus und leiten daraus wieder gewisse Maßnahmen ab.
Jetzt hast du gesagt, jede Einheit hat einen Kulturbotschafter.
Mehrere
oder Kulturbotschafter.
Sogar.
Ja, mehrere. Wie viele gibt es gesamt?
So knapp 200.
Wow.
Und eben Distribution, Logistikzentren, Filialen, zentrale Bereiche. Dass es wirklich auch ein bunter Mix ist.
Kulturbotschafter Thomas aus Salzburg erzählt, wie bei ihm selbst durch eine Kollegin der Funke zur Unternehmenskultur übergesprungen ist.
Eine Kollegin hat zu mir gesagt, alles was du tust, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, wie du so behandelst, ja, wie du auf Augenhöhe mit einer kommunizierst, das ist alles schon Kultur. Das hat mir dann auch so ein bisschen die Augen geöffnet, wo ich sage, okay, ja, da hat's eigentlich, da muss man mal drüber reflektieren, ja, hat eigentlich recht. Und das alles ist dann auch Kultur und das versuche ich dann auch so weiterzutragen oder weiterzugeben und den Umgang dann auch bewusster, als ich es eh schon mache, zu tun, ja.
Um Diversität und Unternehmenskultur ins Erleben zu bringen, braucht es das Commitment der Unternehmensspitze. Es braucht die Unternehmenskommunikation, es braucht HR und zudem Dutzende Kulturbotschafterinnen und Kulturbotschafter. Eine elementare Funktion ist an dieser Stelle jetzt noch ausständig. Die Diversitätsmanagerin der Österreichischen Post, Sabine Weber-Treiber. Diversität ist ein facettenreicher Begriff. Was bedeutet für dich persönlich Diversität?
Diversität bedeutet für mich, dass jeder Mensch so, wie er ist, wie er auf die Welt gekommen ist, wahrgenommen wird, Teil der Gesellschaft ist und sich nirgends zu verstellen braucht. Und dass das aber trotzdem Anerkennung findet. Menschen das auch wertschätzen, dass es so vielfältige Facetten gibt.
Eine Facette davon ist die Behinderung. Sabine, du selbst sitzt ja im Rollstuhl. Inwiefern unterstützt denn dich deine persönliche Perspektive in deiner täglichen Arbeit als Diversitätsmanagerin der Post?
Da muss man ein bisschen weiter ausholen, weil ich bin ja nicht von Geburt an behindert. Und ich glaube, das macht einen ganz großen Unterschied. Ich war schon in einem Arbeitsverhältnis, wie ich meine Behinderung erworben habe. Mir hat die Behinderung tatsächlich einen massiven Perspektivenwechsel gebracht. Ich habe auf einmal Barrieren wahrgenommen, die vorher für mich nicht existent waren, weil ich immer ein sehr offen denkender Mensch war. Aber wie ich dann aus meiner Reha-Zeit auch wieder ins Berufsalltagsleben zurückgekehrt bin, war ich ganz erstaunt, dass mit einer sichtbaren Behinderung auch eine kognitive Behinderung, sprich eine mentale Behinderung, eine geistige Behinderung verbunden wird. Seitdem bin ich da wirklich drauf und dran, Barrieren abzubauen in den Köpfen und aufzuzeigen, dass das Leben mit einer Behinderung keine Einbahnstraße sein muss.
Du hast neue Perspektiven dadurch erlangt und hast auch eine neue Leidenschaft für dich entdeckt, nämlich das Schwimmen. Du bist Paraschwimmerin, du bist Weltmeisterin, hast alle möglichen Medaillen geholt. Woher kam da deine Motivation, nach der Diagnose Querschnittslähmung da nochmal so richtig Gas zu geben und durchzustarten?
Also Sport war für mich nie einfach nur Bewegung, sondern Sport war immer ein Wegbegleiter. Und ich glaube auch, dass der Sport maßgeblich daran beteiligt ist, dass ich heute noch da sitze, weil wenn ich nicht so fit gewesen wäre, hätte ich das damals gar nicht überlebt. Ich habe dann versucht, während der Reha einen Sport zu finden, den ich überall ausüben kann. Da ist es ja auch so, mit dem Rollstuhl verbunden sind natürlich auch, ich bräuchte einen anderen Rollstuhl, um die Sportarten auszuüben. Das heißt auch ein größeres Auto, du brauchst finanzielle Ressourcen, weil diese Sportrollstühle wahnsinnig teuer sind. Und so bin ich dann eigentlich zum Schwimmen gekommen, weil was braucht man zum Schwimmen? Eine Badehaube, eine Schwimmbrille und einen Badeanzug. Mittlerweile ist es da auch ein bisschen anders, weil als Leistungsschwimmerin brauchst du dann schon einen anderen Badeanzug und andere Schwimmbrillen. Der nächste tolle Effekt war, dass ich im Wasser Bewegungen ausführen konnte, die ich an Land zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal irgendwie andeuten konnte. Und es hat mir einfach so eine mega Freiheit gegeben. Und der Thomas Rosenberger begleitet mein Leben seit meinem Tag X eigentlich. Nicht mehr aktiv jetzt als Trainer, aber noch als Freund. Und er hat dann gesagt, naja, du bist nicht so batschert, lass uns da was tun. Und ich habe im Krankenhaus zu meinen ältesten Freundinnen einmal gesagt, wie sie so ganz verdattert neben meinem Bett gesessen sind und eigentlich so geknickt waren, habe ich gesagt, Mädels, macht euch nichts draus. Wenn ich nicht gehen kann, ich komme halt dann zu Paralympics.
Und dort bist du tatsächlich
und dann auch erfolgreich gewesen. Und dort bin ich dann tatsächlich auch erfolgreich gewesen, 3 Jahre nach meinem quasi Tag X oder meinem Unfall, kann man ja in dem Fall nicht sagen, weil es war ja ein Blutgerinnsel, das mich letztendlich in den Rollstuhl gebracht hat. Aber ja, es war auch eine Perspektive und ein Ziel und ich glaube, das ist was ganz wichtig ist, das zu haben.
Und jetzt bist du seit einigen Monaten bei der österreichischen Post als Diversitätsmanagerin tätig. Die Post hat ja ein großes Diversitätsnetzwerk. Da gibt es 7 Netzwerkgruppen, unter anderem zum Thema Alter und Generationen, Frauen in Führung, aber auch Menschen mit Behinderung, die Vereinbarkeit von Familie und viele mehr. Welche Aufgaben hat denn dieses Diversitätsnetzwerk?
Ich glaube, das Diversitätsnetzwerk ist essentiell für die Post, weil nämlich die Post in ihrer Grundstruktur schon so vielfältig ist. Also wir haben ja nicht nur die Unternehmenszentrale, wo wir gerade sitzen, sondern wir haben die Distribution, wir haben die Logistik, wir haben die Filialen, wir haben die Bank 99. Das heißt, wir haben in unserem Grundgeschäft schon eine so große Vielfalt, dass wir auch unterschiedlichste Anforderungen haben. Und in dem Diversitätsnetzwerk versuchen wir ja, das Wissen unserer MitarbeiterInnen und die Begeisterung unserer MitarbeiterInnen einzufangen und deren Ideen mitzunehmen. Das heißt, in dem Diversitätsnetzwerk bekommen unsere MitarbeiterInnen eine Stimme und wir im Diversitätsmanagement versuchen dann, diese Stimmen kanalisiert in die Linienstrukturen einzugliedern und die Maßnahmen, die eigentlich aus der Belegschaft kommen, auch für die Post gewinnbringend einzusetzen.
Und welche Themen aus diesem sehr großen Diversitätsfass brennen da derzeit unter den Nägeln?
Das sind ganz unterschiedliche Themen. Zum Teil sind sie auch wirtschaftlich geprägt natürlich. Wenn wir uns anschauen, wir haben momentan Personalknappheit, wir haben veränderliche Briefmengen, wie wir gehört haben. Das heißt, wir schauen auch, wo können wir unsere Mitarbeiterinnen in einem lebenszyklusorientierten Netzwerk quasi auch relocaten, jobmäßig. Wir haben aber auch Gewaltprävention, was uns momentan massiv beschäftigt, wo wir einfach sehen, dass durch die veränderlichen Rahmenbedingungen in der Gesellschaft auch die Gewaltbereitschaft unserer Kundinnen, unseren Mitarbeitern gegenüber steigt und wir ihnen da auch Methoden und Tricks und Tipps an die Hand geben möchten, wie sie dem auch gut begegnen können. Und wir kümmern uns auch darum, dass wir dieses S in ESG wirklich nicht nur als Buzzword haben oder als Zahlenberichtsfaktor, sondern dass wir das auch lebendig gestalten können und lebend machen.
Jetzt gibt es da einige Initiativen unter dem Titel Diversität. Wie kann Diversität aber am Ende des Tages gemessen werden? Geht das überhaupt?
Ja, weil Diversität kann ich natürlich auch messbar machen, wenn ich zum Beispiel schaue, wie ist der Prozentsatz von Frauen in Führung, wie ist die Quote der Väter, die in Karenz geht, wie ist der Anteil von Menschen mit Behinderungen in der Belegschaft. Also das sind so messbare Faktoren. Ich kann auch eine Fluktuation messen. Das ist aber dann schon so ein bisschen ein Soft-Faktor von Diversität, weil die Fluktuation ist ein Indikator, wie wohl fühlen sich denn Mitarbeiter in ihrem Unternehmen. Und im Diversitätsmanagement geht es ja darum, die Rahmenbedingungen für die MitarbeiterInnen so zu gestalten, dass sie bereit sind, ihr volles Leistungspotenzial zu entfalten und auch dieses Commitment haben, dieses mit dem Unternehmen zu teilen. Die Fluktuation ist für uns auch so ein ganz wichtiger Indikator, wenn es um die Messbarkeit von Diversität geht.
Gerade in den letzten Wochen hören wir immer wieder Schlagzeilen, wo Diversität sehr klein geredet wird, in anderen Regionen der Welt überhaupt vom Tisch gewischt wird, von heute auf morgen. Und es gibt natürlich auch im eigenen Land immer wieder mal kritische Stimmen, die sagen, Diversität ist schön, aber ja, wir haben ganz andere Probleme eigentlich im Alltag. Wie gehst du persönlich mit solchen kritischen Stimmen um?
Ich glaube, die größten Kritiker können die größten Allies werden, wenn sie Diversität verstehen und wenn sie verstehen, dass sie auch ein Teil dieser Diversität sind und es nicht nur für Randgruppen gedacht ist. Ich begegne dem dann meistens so, dass ich sage, ich verstehe deine Bedenken, aber versuch dir mal die Schuhe der anderen anzuziehen, die du andere nennst, und schau mal, ob dich nicht mehr mit ihnen verbindet, als du eigentlich auf den ersten Blick erkennen möchtest.
Es geht im Kern also um den Perspektivenwechsel. Viele Unternehmen setzen jetzt auf Awareness-Trainings. Nur was meinst du, was funktioniert tatsächlich und wo reicht auch kein Workshop dieser Welt mehr?
Also ich glaube, Awareness-Trainings, wenn sie nicht überstrapaziert sind, erfüllen irgendeinen guten Zweck. Aber Berührungspunkte im alltäglichen Arbeitsleben sind einfach das beste Awareness-Training. Und ich glaube, ich bin da auch so ein Role Model dafür, weil wenn ich durch die Gänge der Post meine Runden ziehe quasi, es fällt niemandem mehr auf, dass ich im Rollstuhl mich bewege. Und auch in tagtäglichen Begegnungen mit anderen Kollegen und Kolleginnen, wenn Behinderungen auf einmal sichtbar werden, ah, du hast eine Behinderung, seit wann hast du die? Ja, schon lange. Ja. Ich glaube, aus praxisnahen Gesprächen entwickelt sich die beste Awareness.
Es geht ja auch oft darum, dass wir uns einfach in die offene Kommunikation wagen dürfen, sage ich jetzt ganz bewusst, weil du auch hervorgehoben hast mit Behinderung. Wie siehst du das eigentlich? Sollen die Menschen ohne Behinderung viel offener auf jene zugehen mit Behinderung?
Ja, definitiv. Erstens mal ist auch dieses Bewusstsein bei uns in der Gesellschaft noch nicht da, dass es jeden treffen kann und zwar sehr schnell. Ich erlebe es auch in meinem Alltag abseits der Post sehr häufig, dass ich in der Garderobe beim Umziehen Stimmen von Kindern höre, die dann ihre Eltern fragen, Mama, wie kann sie sich denn den Badeanzug anziehen, wenn sie sitzt? Und dann dieses betretene, frag nicht von den Eltern oder das kann man nicht so fragen. Und ich antworte dann meistens proaktiv und sage, du, das geht ganz einfach, und zeige ihnen dann, wie es im Alltag funktioniert. Oder wenn die Frage kommt, wie kannst du denn schwimmen ohne Beine, sage ich, siehst du hast das nicht einmal gemerkt, ich bin in der Bahn neben dir geschwommen, das heißt, es funktioniert ganz gut. Also dieses offen damit umgehen und nicht die Scheu haben oder sich zu überlegen, was ist denn korrekt, was ist politisch korrekt. Ich denke immer, wenn ich mir die Frage stelle, bevor ich eine Frage an jemanden adressiere, würde ich diese Frage gerne selbst beantworten wollen, ist ein guter Umgang damit. Und wenn ich auch wirklich aktives Interesse zeige und das auch so in eine Frage einpacke mit, du, ich hoffe, du verstehst es nicht falsch, aber mich interessiert es einfach, weil ich es mir nicht vorstellen kann oder weil ich damit besser umgehen möchte, dann wird dir niemand böse sein, wenn du die Frage stellst.
Ich kann dir nur mitgeben, du bist ein absolutes Role Model, wie offen du damit umgehst und auch wie du andere ermutigst, sei es Menschen mit oder ohne Behinderung, Themen anzusprechen. Chapeau.
Ja, Behinderungen und Barrieren entstehen im Kopf.
Diversity is a fact, but inclusion is a choice we make every single day. Ein nettes Zitat, das ich dazu gefunden habe. Sabine, wie können wir selbst, jeder und jede von uns, Tag für Tag etwas Gutes für mehr Inklusion machen?
Da können wir ganz viel machen, indem wir einfach zuhören, ohne zu bewerten, indem wir verstehen, dass Diversität nicht der Regenbogen ist, nicht das rosa-rote Einhorn, das bei einem Special-Effekt daherkommt und auch nicht die Wolke ist, in der sich jeder wohlfühlt, sondern dass Inklusion als gelebtes Zusammensein einen Mehrwert für jeden darstellt und wir einfach wirklich eine Gesellschaft sind, in der jeder wahrgenommen und wertgeschätzt wird, mit seinen Eigenheiten, mit seinen Besonderheiten und dass diese Besonderheiten vielleicht auch mal einen Mehrwert darstellen können und nicht unbedingt einen Mangel.
Ein starker Appell von einer Weltmeisterin, die eine ganz besondere Perspektive in ihrer Arbeit als Diversitätsmanagerin der Post einbringt. Die Post ist gelb, grün und bunt. Was mich noch brennend interessiert ist, Manuela, wenn du zurückblickst in die Vergangenheit und selbst analysierst, gab es da Fehltritte im Aufbau der Unternehmenskultur? Fehltritte, die am Ende des Tages ein Learning für euch waren?
Also ein großer Fehltritt blieb uns, glaube ich, erspart. Was für mich ein Learning war, dass es auch in meinem Kopf zu akademisiert war. Das heißt, wir haben beispielsweise die Dimensionen der Diversität niedergeschrieben. Da haben wir auch alle gelernt von Diversitätsmanagern, die sich auskennen, die wissen, wie das geht. Und das ist ja alles gechallenged. Und ich dachte mir, da gehen wir jetzt Dimension für Dimension durch. Und das funktioniert nicht immer so gut. Es ist einfach ein Gesamtes und die Dinge gehören zusammen und sind nicht so klar abgrenzbar. Also da kann man sogar mehr auf die eigene Intuition hören und oft hat man ein bisschen Sorge, dass man das zu aus dem Bauch heraus macht und das ist ja eher quasi dann nicht so professionell. Aber hier war meine Erkenntnis, da passt der Hausverstand schon.
Da braucht es erst recht das Bauchgefühl, damit man das dann auch richtig umsetzen kann und die Menschen abholen kann. Walter, gab es da entlang dieses Weges auch Fehltritte, die ihr gemacht habt, aber aus denen ihr gelernt habt, um da anzukommen, wo ihr heute seid?
Also wer handelt, macht immer wieder Fehler. Es gibt dann kleinere Hopperlas vielleicht. Mir fällt jetzt keine große Geschichte ein, aber wir haben beispielsweise Trainings zu unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Religionen, wo wir auch erkannt haben, dass das sehr heikle Themen sind, die auch sehr schnell potenziell eine falsche Schlagrichtung dann bekommen oder auch manchmal missinterpretiert werden oder instrumentalisiert werden. Also ich glaube, am Ende haben wir schon erkannt, das ist ein heikles Terrain, aber ich glaube, große Fehler haben wir keine gemacht.
Zum Schluss würde ich dir gerne noch eine persönliche Frage stellen. Und zwar, gibt es da eine Begegnung oder eine Geschichte aus dem Unternehmen, die dich persönlich berührt oder vielleicht auch geprägt hat, wenn es konkret um das Thema Diversität geht?
Da gibt es ganz viele, weil es natürlich in 16 Jahren ganz viele Begegnungen mit ganz vielen Postlerinnen in all ihrer Vielfalt gegeben hat. Mir ist jetzt kürzlich von der Zeit, die ich da am Truck auf der Parade verbracht habe, ein Gespräch mit einer Zustellerin, die eben sich schon 2 Tage vor der Pride-Parade ihre Haare in Regenbogenfarben gefärbt hat und mir erzählt hat, dass sie mit denen im Innviertel auf ihrer Zustelltour unterwegs hat und eigentlich nur positives Feedback von all ihren Kundinnen bekommen hat. Und das hat mich sehr gefreut.
Die beste Multiplikatorin für eine starke Post, die Haltung zeigt. Herzlichen Dank für das Gespräch, Walter.
Vielen Dank.
Das hat man noch nie erlebt bei der Post. Und das ist wirklich durch den Bölzel und jetzt durch den Oblin weiter einfach traumhaft.
Ein Rück-, Ein- und Ausblick in eine vielfältige, bunte österreichische Post und ihre starke Unternehmenskultur. Das mehrfach genannte Gelbe Kochbuch mit Rezepten aus den unterschiedlichsten Kulturen ist übrigens in allen gängigen Buchhandlungen, auf shopping.at oder im Fanshop der Post erhältlich. Bis bald beim nächsten Postcast.